Uns ist der Predigttext aus Offenbarung 21 gegeben und da lese ich die Verse 1 bis 8. Johannes, der Apostel, bekam einen Blick für die Herrlichkeit danach, für die Zukunft aller Kinder Gottes. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wir sind so dankbar, dass wir Gottes Wort haben. Diese Offenbarung Jesu Christi, die er Johannes gezeigt hat und Johannes uns zeigen durfte, ist ja deswegen gegeben, weil wir als Gläubige in dieser Zeit immer ein anderes Bild vor Augen haben. Ein Bild der Vergänglichkeit. Wir leben in der äußeren Vergänglichkeit und wir rechnen sogar oft mit der Vergänglichkeit. Wir merken, Geräte zu Hause gehen kaputt. Wir müssen neue kaufen. Schuhe werden alt, Kleidung zerreißt. Vieles findet ein Ende und wir sollen, so will es der Weltgeist, vereinnahmt werden in dieses Bewusstsein, dass alles zu Ende geht. In einer Sendung heute Morgen wurde ja manch einer gefragt, was er von dieser Ewigkeit hält. Einer sagte: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass nach dem Tod noch etwas ist. Ja, vorstellen können wir uns das auch nicht. Aber wir wissen durch den Heiligen Geist, dass es weitergeht. Und weil wir Menschen in dieser Zeit sind, brauchen wir die Ermutigung durch Gottes Wort. Darum ist diese Offenbarung gegeben. Darum ist sie uns berichtet worden, was kommt danach, wenn Himmel und Erde vergeht. Wir haben ja im ersten Satz gleich gelesen, die Erde ist vergangen, das Meer ist nicht mehr. Das ist eine Beschreibung nach dem tausendjährigen Reich, nachdem das Gericht über die Erde gegangen ist und diese Erde nicht mehr existiert. Was ist dann? Dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Dann hörte ich die Worte, dass Gott mit den Erlösten zusammen wohnt. Und das sollen wir jetzt schon vor Augen haben, liebe Geschwister, jung oder alt. Jeder kann jeden Tag einmünden in diese Herrlichkeit. Wir hörten gerade wieder von dem Zugunglück in Indien. Meine letzte Meldung, die ich hörte, waren 30 Tote, unterdessen man glaubt, es sind noch mehr. Von der Zeit in die Ewigkeit gerufen, plötzlich. Das haben die nicht gewusst, die meisten haben geschlafen in dem Zug. Und so kann es bei uns auch gehen, aber wir sollen getröstet sein, dass wir wissen, alles, was vor Augen ist, ist vergänglich. Aber Gottes Wort ist ewig. Und ich habe da ein Lied gefunden aus unserem Liederbuch, wo diese Marie Schmallenbach das so deutlich anspricht. Sie betet in diesem Lied: Brich herein, süßer Schein sel'ger Ewigkeit. Leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben, unserer Seele freut. Und dann erklärt sie, wie es uns hier geht auf der Erde. Hier ist Müh, morgens früh und des Abends spät. Angst, davon die Augen sprechen, Not, davon die Herzen brechen, kalter Wind oft weht. Ja, das ist doch die Tatsache unseres irdischen Lebens. Wie oft sind wir niedergeschlagen und traurig und verzagt, weil wir mit dem Vergänglichen rechnen und darauf schauen. Und dann sagt sie weiter: Jesus Christ, du nur bist unsere Hoffnung Licht. Stell uns vor und lass uns schauen jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht. Darum kriegen wir so einen Blick mal in die Zeit danach, in die ewige Herrlichkeit, damit die lebendige Hoffnung in unserem Herzen nicht vergeht, sondern wir in der Freude an Jesus bleiben. Viele Leute gehen ja heute zum Friedhof und haben keine Hoffnung. Ja, da ist der Verstorbene, mit dem sie ja ohnehin nicht mehr reden können. Sie versuchen es zwar, das sagen einige, sie reden immer mit den Toten irgendwie, weil sie sie vermissen. Und sie haben ja gar keine Hoffnung, diese einst wieder zu sehen. Aber wir wissen als Kinder Gottes, dass die Herrlichkeit für uns bereitet ist. Wir haben eine ewige Heimat. Und dann sagt sie weiter, die Marie Schmallenbach: Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, sel'ge Ewigkeit. Sie will damit auch gesagt haben, das, was wir hier in dieser Welt erleben, ist das Kleine. Und das sollen wir auch als klein betrachten und nicht als groß. Und das Große ist die ewige Seligkeit bei dem Herrn in seinem Licht im himmlischen Jerusalem. Das soll immer groß in uns erscheinen, jeden Tag aufs Neue. Darum freue ich mich, dass wir so einen Kirchenkalender haben, der uns auch in diese Realität am Ende des Kalenders rückt, nämlich den Ewigkeitssonntag, uns bewusst macht, dass wir ein festes Ziel in Jesus Christus haben. Unsere Seele ist selig in ihm. Wir können mit dem Vater des Glaubens und mit allen Glaubenshelden sprechen, wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 11 steht. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Und Gäste sind ja nicht dauernd da. Nicht? Dann würden wir sie nicht als Gäste bezeichnen. Wenn wir zu Hause Gäste haben, dann rechnen wir nicht damit, dass sie 10 Jahre bei uns wohnen. Sie sind doch nur Gäste. Und Gäste sind zeitbegrenzt dann in unserem Haus, kurze Zeit, etwas länger. Aber dann hört die Gastrolle mal auf. Und so sind wir auch Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Der Herr Jesus hat das ja gebetet in Johannes 17 vor dem Vater, hat gesagt: Die Jünger, sie gehören gar nicht hierher. Aber lass sie mal, ich sag's mit meinen Worten, noch eine Weile Gäste sein. Gäste auf der Erde um des Evangeliums willen, das verkündigt werden soll. Aber sie gehören gar nicht mehr hierher. Sie sind hier nicht zu Hause. Sie haben erkannt, dass das Kleine wirklich klein ist. Und das Große wirklich groß ist, nämlich die Herrlichkeit Gottes, das Leben im Heiligen Geist mit Jesus Christus. Wir sollen das neu für uns erkennen können an diesem Ewigkeitssonntag. Alles, was uns bisher niedergedrückt hat, soll weichen von uns. Es ist alles nur Durchgang. Es ist alles nur für den Augenblick, was uns von der eigentlichen Herrlichkeit trennen möchte. Jakobus hat das so deutlich geschrieben. Ich lese das immer wieder gerne und rückt mich da in die Realität. Was sagt er, ist euer Leben? Ein Dampf. Wenn wir auf dem Herd so einen Topf mit Wasser haben und das Wasser soll heiß werden, dann dampft es so. Aber was da hochsteigt, ist ein paar Zentimetern, vielleicht in 50 Zentimeter Spitzen weg. Und so sagt Jakobus, was ist euer Leben hier auf der Erde? Es ist ein Dampf, der eine kleine Zeit wird und dann ist er nicht mehr da. Das ist die Gastrolle des Dampfes auf dieser Erde. Und wir sollen in dieser Realität leben. Unser äußeres Leben ist wie so ein Dampf und ist dann eigentlich schnell weg. Aber unser geistliches Leben, die Freude, die hier auch Johannes sehen durfte, durch die Schau ins himmlische Jerusalem, die soll unser Herz prägen. Das ist Leben. Das Große soll uns groß erscheinen. Ein Dampf ist unser Leben. Darum konnte sich auch Abraham, der Vater des Glaubens, an die Worte Gottes lehnen, sie im Herzen zulassen. Und was tat er? Er konnte alles verlassen. Ist es nicht wunderbar? Er ist uns ja ein großes Vorbild. Er verließ sein festes Haus in Chaldea. Er hat ein Steinhaus. Man wohnte dort schon in Steinhäusern. Er verließ das. Er verließ seine Freundschaft, weil er wusste, das ist ja sowieso bloß eine kurze Zeit, die wir hier zusammen sind. Aber mit Gott bin ich in Ewigkeit zusammen. Und er ließ sich führen von Gott auf einem Weg, den er gar nicht kannte, aber den er kennenlernen wollte. Und er wusste, dass das Ziel dieses Weges unbedingt gut ist, denn er suchte diese Stadt, lesen wir dort, die Gott gebaut hat, deren Baumeister Gott war, das himmlische Jerusalem. Er suchte keine irdische Stadt mehr. Er machte sich keine Hoffnung, in einer irdischen Stadt besser leben zu können als in der anderen. Alle Orte dieser Welt sind gleichgestaltet, groß oder klein. Die Sünde bleibt Sünde, Tod bleibt Tod überall. Es gibt keine Stadt auf dieser Erde, die uns das wahre Leben offenbart. Er suchte eine Stadt, die Gott gebaut hat. Das war im Herzen des Abraham vorhanden. Er lebte in dieser Erwartung der Erfüllung der Verheißung des lebendigen Gottes, dass er einst sehen wird, was er hier auf Erden verkündigt bekommen hat. Jerusalem, die Stadt Gottes. Wir dürfen sie erleben in unterschiedlicher Weise, entweder durch das Ablegen des Leibes, dann legen wir den noch auf den Gottesacker, den Friedhof. Aber es gibt auch eine Zeit, wo wir gleich in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen werden. Wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 sagt, zur Zeit der letzten Posaune, in einem Augenblick werden wir verwandelt und aufgenommen in die ewige Herrlichkeit. Da kann keiner mehr was an unserem Leib verdienen. Ja, das ist lebendige Hoffnung. Auf dem Friedhof ist sie nicht zu finden. Sondern im Geiste Gottes in unserem Herzen. Und alle, die zu Jesus gehörten, die finden wir wieder in diesem himmlischen Jerusalem. Und das ist unsere Familie. Und wir verstehen, was hier der Apostel Paulus auch in dem Brief an die Philipper schrieb. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich nach dem aus, das da vorne ist, jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, das ist himmlische Jerusalem. Johannes bekam diesen Blick hinein. in das danach. Alles war schon vergangen auf dieser Erde und jetzt das Neue. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und dann diese Stimme, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott ist vereint, auch sichtbar vereint mit den Erlösten. Er wird ihr Gott sein, sie werden sein Volk sein, Söhne. Und alles wird vergangen sein, was uns hier traurig gemacht hat. Das soll uns an diesem Ewigkeitssonntag neu bewusst werden. Vielleicht ist manch einer hergekommen und brachte ein mit Leid erfülltes Herz mit. Dann lass dir heute sagen, es ist nicht nötig, dass du das hast. Es ist nicht nötig. Das ist alles nur Durchgang. Gott wird alles abwischen. Alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und darin sollen wir uns jetzt schon freuen. Nicht erst abwarten, bis wir aufgenommen werden in die Ewigkeit. Jetzt sollen wir uns freuen, um diese frohe Botschaft auch anderen weiter sagen zu können. Es ist ja der Liebeswille Gottes, dass wir dieses Ziel erreichen und einen freudigen Eingang in das himmlische Jerusalem haben. Dieser Johannes, der so gesegnet war von Gott, diese Schau zu bekommen in das himmlische Reich, er sehnte sich von ganzem Herzen danach und schrieb ja auch in seinem ersten Brief, dass er sich freut darauf, Jesus zu sehen. Ja, wir sind Gottes Kinder. Und wir freuen uns darauf, abgerufen zu werden. Ist vielleicht eine Provokation, was ich jetzt sage. Freust du dich darauf, abgerufen zu werden? Ja, der Leib will das gar nicht. Der hat noch so viel vor. Ein paar Urlaubsreisen, noch gut essen, ja, irgendwie noch gut was veranstalten. Das möchte der Leib alles gerne machen. Aber die Seele, so sagt die Bibel, wird ja davon gar nicht befriedigt und satt. Satt wird sie nur durch den Glauben in Jesus Christus, die Schau in das himmlische Jerusalem. Nach seiner Auferstehung sagte ja der Herr, dass die Jünger bei ihm bleiben sollen, in der Treue. Und zuvor hat er gesagt, schon bevor er ans Kreuz ging, ich sehe euch an, ihr seid traurig. Sehe ich euch an. Ihr habt Traurigkeit, aber ich will euch sagen, so steht es im Johannesevangelium, ich werde euch wiedersehen. Und das sollte über eurer Traurigkeit stehen. Über dieser Welt, über diesen kleinen Dingen, die oft so groß werden. Ich will euch wiedersehen. Lasst die kleinen Dinge klein sein. Und lasst das Große groß sein. Euer Herz erschrecke nicht, Johannes 14, glaubt nur an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Merken wir diese wunderbare Rede? Das ist Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Gott ist mit uns in Jesus Christus. Siehe, ich mache alles neu, sprach der Herr, von seinem Thron aus. Und er setzte dann hinzu und sagte zu Johannes, schreib das mal auf. Ich mache alles neu. Schreib das auf. Die Leute sollen das immer wieder lesen. Sie sollen ermutigt werden. Schreib es auf. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und gewiss. Wir sind ja traurig, wenn Menschen aus der Zeit gerufen sind, von denen wir nicht wissen, wo sie hingehen. Ob der zweite Tod sie ereilt? oder ob sie ins Leben in Ewigkeit münden. Da haben wir oft Fragen. Aber auch hier sollen wir das dem Herrn überlassen. Er richtet recht. Denn er hat gesagt, ich bin das A und das O. Ich bin Anfang und Ende. Und diese Worte sind wahrhaftig, wie es auch im Psalm 33 steht. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er auch. Er ist nicht ein Mensch wie wir, die wir viel versprechen und wenig davon halten und tun. Was Gott sagt, das hält er auch. Und das soll unser Herz zum Jubeln bringen. Wir sind auf der richtigen und sicheren Seite des Lebens. In Christus. Und wenn Jesus Christus sagt, ich mache alles neu, dann meinte er nicht nur den Himmel, den neuen Himmel, die neue Erde, das himmlische Jerusalem, sondern er meint auch dich und mich. Er meint uns. Ich mache dich neu, wenn du neu werden willst. Ich mache alles in dir neu. Denn in diese Stadt, so haben wir gelesen, kommt nichts hinein, was nicht erneuert ist. Da kommt nicht hinein Unglaube, Frevel, Mord, Unzüchtigkeit, Zauber, Götzendiener, alle Lügner kommen nicht hinein. Deren Teil ist im Pfuhl des Feuers. Das ist der zweite Tod. Aber Jesus sagt, ich mache alles neu. Ich will dich auch erneuern, wenn du noch nicht durch mich erneuert wurdest. Erneuerung ist wichtig. Wir wissen es aus dem eigenen Leben, was der Herr durch die Wiedergeburt in uns getan hat, dass wir das Alte nicht mehr tun mussten, was wir vorher knechtisch verfolgen mussten. Wie das der Apostel Paulus sagt, bevor ich ein neuer Mensch war, musste ich das Schlechte tun. Ich war immer ein Anstoß für die anderen Menschen, weil ich so schlecht gehandelt habe. Ich wollte es nicht, aber ich war ein Knecht der Sünde. Aber nun hat mich Jesus neu gemacht. Jetzt ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. So schrieb er in Römer 8. Ja, dort in dieser Herrlichkeit Gottes gibt es nur Klarheit. Und das, was Gott neu gemacht hat, dort finden wir keine Halbherzigkeit. Schon Elia musste im Auftrag Gottes das Volk Israel ermahnen und sagen, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott? Dann folgt ihm nach. Ist es Baal? Dann folgt ihm nach, aber bitteschön von ganzem Herzen. Ist die Welt dein Zuhause? Dann genieße sie in vollen Zügen. Ist aber Gott und das himmlische Jerusalem dein Zuhause? Dann genieße das im Geist, in vollen Zügen. Entscheide dich. Wie lange hinkst du auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten Hinkende finden keinen Eingang in das himmlische Jerusalem. Auch die gräuliche Taten begehen, finden keinen Eingang in diese Herrlichkeit Gottes. Einige Stellen lauten so im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 32. Wer ist Gott ein Greuel? Die Abtrünnigen, steht dort, die sind Gott ein Greuel. Ja, ein Greuel kommt nicht in den Himmel. Oder Sprüche 16, Vers 5, die stolzes Herz haben, ist Gott ein Greuel, kommt nicht in den Himmel. Was ein Greuel ist, kommt nicht in den Himmel. Oder in Sprüche 28, 9, wer sein Ohr abwendet vom Wort Gottes, dessen Gebet ist ein Greuel, kommt nicht in den Himmel. Merken wir, es sind klare Fronten, ewige Herrlichkeit, zeitliche Vergänglichkeit und ewige Pein? Oder jeder Götzendienst, in welcher Form auch immer, ist Gott ein Greuel? 5. Mose 7, da heißt es in Vers 25, die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren das Silber oder Gold, was da dran ist, oder es zu dir nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Ja, man hätte ja das goldene Kalb, was Aaron gemacht hat, das Gold ja auch noch ein bisschen verwerten können, ne? Vielleicht auf die Bank bringen oder so, wenn man das Kalb schon nicht anbetet. Nein, es wurde kaputt gemacht, es wurde weggeworfen. Es ist Gott ein Gräuel, was mit diesen Dingen zusammenhängt. Das hat keinen Platz im neuen Jerusalem. Und dann heißt es sogar von der Ordnung Gottes, er hat Mann und Frau geschaffen in bestimmten Ordnungen und die Ordnungen sollen eingehalten werden. 5. Mose 22, 5. Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Das heißt also, da will plötzlich ein Mann eine Frau sein, eine Frau ein Mann sein. Das ist Gott ein Gräuel. Diese Verschiebung der Ordnungen Gottes. Keine Hoffnung für die Herrlichkeit. Gräuel findet man dort nicht. Und der Herr Jesus sagte auch im Blick auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja so hoch empfanden mit ihrem Wissen, in Lukas 16, Vers 15, alles, was hoch ist in der Welt und hoch gilt, das ist Gott ein Gräuel. Weil es sich an den Platz des lebendigen Gottes stellt und wichtig macht. Wie hat die Marie Schmalenbach gesagt? Ach, schenke uns doch, dass wir erkennen, dass das Kleine wirklich klein ist. Das ist nicht groß. Und wenn das Kleine groß gemacht wird, das ist Gott ein Gräuel. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und so könnten wir fortfahren, was alles nicht in die himmlische Herrlichkeit passt. Ja, auch die Wahrsager und Zeichendeuter und Totenbeschwörer, all das hat keinen Platz im neuen Jerusalem. Alle Lügner und ganz voran der größte Lügner ist der Satan. Jesus hat es gesagt. Wenn der den Mund aufmacht, redet er immer nur von sich. Er ist der größte Lügner. Hört nicht auf ihn. Er ist ja so frech und hatte auch Jesus Christus angeboten, die Schätze dieser Welt. Ich gebe dir das. Willst du nicht reich werden? Ja, spiel doch mal Lotto. Kannst gewinnen. Ja, mach doch mal dies und jenes. Ich schenke dir auch was. Das ist die Stimme des Satans. Er sagt ja, ich gebe dir das. Ist mir alles übergeben. Ich gebe es, wem ich will. Und Jesus sagt, nein. Du sollst Gott anbeten, ihm allein dienen. Denn das ist alles vergänglich, was du da anzubieten hast. Ich lebe im Unvergänglichen. Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Ja, es gibt aber Hoffnung für Menschen, die noch in diesem Vergänglichen so verstrickt sind. Denn Paulus schrieb auch an die Gemeinde zu Korinth und sagt, schaut mal, wie barmherzig Gott ist. Euer sind etliche solche gewesen. Ihr wart auch das einst. Aber nun seid ihr neu geworden. Ihr seid abgewaschen von diesen Sünden, von dieser falschen Betrachtung des Lebens. Und ihr seid hineingenommen worden in das wahre Leben mit Jesus Christus. Der Geist des himmlischen Vaters bewegt euch nun. Und jetzt wisst ihr, wo ihr wirklich zu Hause seid. Und wenn Jesus Christus sagt, ich mache alles neu, bedeutet es nicht, dass er etwas verbessert in unserem Leben, was wir als schlecht erkannt haben, sondern er verändert es total. Er knüpft an keine Sache unseres alten Lebens an, um es vielleicht in einen besseren Zustand zu rücken. Er gibt ein total neues Leben. Ein Leben, was er selbst bewirkt hat, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha, die Überwindung des Todes. Darum ist das ein Leben, was niemand mehr kaputt machen kann. weil es neues Leben ist. Wäre es nur ein verbessertes Leben unseres Alten, könnte man es wieder kaputt machen. Aber es ist ein neues Leben. Siehe, ich mache alles neu. Alles neu in dir. Wenn du dein Herz ihm öffnest, wird alles neu. Der Herr Jesus versuchte das ja auch mit materiellen Vergleichen deutlich zu machen. Er sagt doch, man nimmt doch auch nicht neuen Wein und tut ihn in alte Schläuche. Versteht ihr das? Das muss alles neu sein, damit du auch wirklich gesichert bist und froh. Man flickt doch nicht ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Dadurch geht ja beides kaputt. Das macht man nicht. Alles muss neu sein. Ja, das hatten ja auch damals nach Pfingsten, als Petrus diese Predigt hielt von der Auferstehung der Toten und Jesus hat alles überwunden, hatte man die Frage, ja, wie kann denn das zugehen? Wie werde ich denn neu? Und dann hat er ihnen gesagt, tut Buße. Erkennt, dass euer altes Leben schlecht ist. Gebt es mal zu. Im Römerbrief hat Paulus gesagt und zitiert, was Gott über den Menschen sagt, da ist ja gar nichts Gutes. Und Petrus hätte sagen können, habt ihr das schon mal festgestellt, dass gar nichts Gutes an euch ist? Wenn er das festgestellt hat und sagt, ja, dann wollen wir das nicht mehr, dann begebt euch unter die Führung des Heilandes. Lasst euch taufen auf seinen Namen. Dann werdet ihr die Ausrüstung des Heiligen Geistes empfangen, der euch in dem neuen Leben leitet. Aber ihr dürft nicht mehr auf euch bauen. Ihr dürft nicht mehr was Gutes an euch selber suchen, sondern das Gute ist allein in Gott. Ja, so wie David betete und wir haben das ja auch am Bußtag uns nahe gebracht. Er betete, schaff in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und wie lautet die Antwort Jesu? In Vers 6 haben wir gelesen, ja, ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Der Herr ist ja bereit, uns zu speisen aus dieser Ewigkeit heraus. Dann fällt es uns auch gar nicht schwer, mittels dieser Speise gleich ganz in die Ewigkeit zu gehen, weil wir ohnehin schon angeschlossen sind an die Ewigkeit. Aber in diesem Zustand angeschlossen sein an die Ewigkeit, haben wir ein gewisses Zeugnis, was wir auch den Mitmenschen sagen dürfen. Du bist auch berufen zum ewigen Leben. Lass das Kleine klein sein und das Große groß in dir werden. Durch die Hingabe an Jesus Christus werden wir auf den Weg der neuen Führung gelangen. Es ist so eine wunderbare Verheißung, die auch bereits durch den Propheten Hesekiel allen gegeben worden ist, die auf das Große, das Neue eingehen. Denn der Herr sprach durch ihn, Hesekiel 36, Vers 27, ich will meinen Geist in euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott macht aus uns solche Leute. Wir selber machen das nicht aus uns. Er sagt, ich mache das aus dir. Ich mache alles neu. Ich mache aus dir einen Menschen, der in meinen Geboten und Rechten wandelt. Darum ist die Frage, auch an diesem Tag, diesem Sonntag an uns, konnte Jesus schon alles neu machen in mir? Oder stehe ich noch im Abseits, in der Todesfurcht, wie viele Menschen? Oder in der Hoffnungslosigkeit, ach, ich glaube gar nicht, dass nach dem Tod noch was kommt. Wenn jemand in Christus ist, dann lass es dir sagen, dann bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist weg, es ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Alles. Das neue Leben ist total neu. Das verspricht Gott nicht nur, das schenkt er auch allen, die darauf eingehen. Darum sollen wir an diesem Sonntag Freude, Ewigkeitsfreude im Herzen haben und die zeitlichen Nöte, Sorgen und Fragen alle dem überlassen, der alles neu gemacht hat. Wenn er mich neu gemacht hat, dann kümmert er sich auch um die kleinen Dinge, wie es Marie Schmalenbach sagte, das Kleine soll klein bleiben. Ach Herr, wenn du mir das Große schenkst, dann wirst du dich doch auch um die kleinen Sachen kümmern. Das ist Realität des Glaubens, darin sollen wir stehen. Darum noch einmal diese Aussage von dieser Marie, Ewigkeit in die Zeit, leuchte doch hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Ja, Jesus macht alles neu. Er schenkt uns den Blick für das Eigentliche. Und das möge der Herr neu in dir und in mir prägen, dass wir nicht wieder das Kleine groß machen und das Große klein sein lassen, sondern das Große groß sein lassen. Zu seines Namens Ehre im himmlischen Jerusalem. Amen.